Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Krieg in Europa, der Putin geht aufs Ganze. Russland greift die Ukraine an, Bomben und Raketen treffen Zivilbevölkerung oder die Flughäfen stehen in Flammen. Das sind Blickschlagziele am 24. Februar 2022 gewesen, an dem Tag, wo Russland ernst gemacht hat und in der Ukraine einmarschiert ist. In der Zwischenzeit sind 4 Jahre vergangen, mehrere 10'000 Menschen sind gestorben und ein Ende ist nicht in Sicht.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Die Invasion von Russland hat Europa verändert. Mein Name ist Jasmin Wernli und ich bin 2022 Produzentin bei Blick TV gewesen. Fast rund um die Uhr haben wir Live-Sendungen gemacht, mit Korrespondenten vor Ort geredet und versucht, uns ein Bild von der aktuellen Lage in der Ukraine zu machen. Ungläubig haben wir und die ganze Welt Horrorbilder und Horrornachrichten aus der Ukraine angeschaut. Niemand von uns hätte wahrscheinlich damals gedacht, dass wir 4 Jahre später immer noch über den Krieg reden. Doch wir müssen. Und ich mache das heute mit dem Russlandkenner Ulrich Schmid. Ich rede mit ihm über die aktuelle Situation an der Front, über die Macht von Putin und über ständig scheiternde Friedensverhandlungen. Grüezi, Herr Schmid, herzlich willkommen im Durchblick.
Grüezi, Frau Wernli.
Herr Schmid, wie lange geht der Krieg noch?
Das ist schwierig zu sagen. Also wahrscheinlich wird es kein Ende geben in diesem Jahr.
Ja, aber wahrscheinlich auch noch längerfristig nicht. Oder kann man denken, neigt sich es langsam am Ende zu?
Ja, das hängt sehr davon ab, wie die beiden Staaten sich auch hinter der Front entwickeln. Also Russland ist wirtschaftlich stark geschwächt. Man sieht das zum Beispiel an der wachsenden Inflation. Es gibt auch weniger Einnahmen aus den Ölverkäufen und das ist bisher eine der wichtigsten Quellen gewesen, um den Krieg zu finanzieren, der enorm teuer ist und auch ruinös für Russland. Und Ähnliches gilt natürlich auch für die Ukraine. Die Ukraine hat ja im Dezember von der Koalition der Willigen Kredite bekommen von 90 Milliarden Dollar. Aber wir sehen ja jetzt, dass der auch blockiert werden soll von Slowakei und Ungarn. Und ganz abgesehen davon, ob die Blockade erfolgreich ist oder nicht, ist das nur ein Trostpflasterli. Man wird spätestens im Sommer wieder über eine neue Tranche entscheiden müssen, um den ukrainischen Staat mehr recht als schlecht auch funktionsfähig zu halten.
Sie haben gerade gesagt, beide Länder sind wirtschaftlich geschwächt nach diesen 4 Jahren. Ich habe das Gefühl, man ist damals im 22. auch nicht davon ausgegangen, dass das so lange wird gehen. Man hat zwar klar angenommen, dass die Ukrainer um ihr Land kämpfen werden, aber dass sie klar die Underdogs sind. Das sind sie definitiv nicht. Was macht es denn den Russen so unmöglich, gegen die Ukrainer zu kämpfen?
Die ukrainische Armee hat einen enormen Rückhalt in der ukrainischen Bevölkerung. Das hat man auch gesehen, direkt nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Da sind ja die Ukrainer auf die Strasse und haben sich den russischen Soldaten entgegengestellt und haben ihnen auf Russisch entgegengeschrien: «Damoi, pakajewoi», das heisst, «Geht heim, solange sie noch am Leben sind». Und viele russische Soldaten sind auch gar nicht darüber informiert worden, dass sie jetzt tatsächlich in der Ukraine eingesetzt werden. Und ein wichtiger Aspekt war natürlich auch, dass der Zelensky nicht geflohen ist, direkt nach dem russischen Überfall, sondern sehr mutig in Kiew geblieben ist und eigentlich zu einer Figur vom Widerstand geworden ist.
Die Ukraine hat in der letzten Woche so viel eigenes Territorium zurückerobert wie seit Jahren nicht mehr. An was liegt es? Wieso sind sie immer noch so stark?
Also man kann sagen, dass das jetzt nicht ein enormer Erfolg ist. Die Rede ist von 200 Quadratkilometern. Das ist ein Streifen von 20 auf 10 Kilometer. Aber es ist natürlich wichtig, dass man den langsamen Vormarsch der Russen hat können stoppen. Die Russen haben ja in den letzten Monaten unter enormen Kosten und enormen Verlust ihre Front immer weiter Richtung Westen verschoben. Das Entscheidende, was passiert ist, ist Folgendes. Der neue, junge ukrainische Verteidigungsminister Mykhailo Fedorov ist ein Techie. Er hat einen sehr guten Draht zum Elon Musk und hat Elon Musk können davon überzeugen, dass er die Russen ausschließt vom Starlink-System. Und das hat die Russen sehr stark erschwert mit Gleitbomben und mit Drohnen, Präzisionsschläge gegen das ukrainische Militär zu führen. Und das ist im Moment der Grund, warum die Ukrainer einen leichten Vorteil haben. Aber wir haben in diesem Krieg gesehen, dass beide Seiten eigentlich ständig voneinander lernen. Und es ist eigentlich davon auszugehen, dass auch die Russen irgendeinen Workaround werden finden, um den Nachteil wieder auszugleichen.
Aber wie beurteilen Sie denn die Kriegssituation? Ist es einfach eine Pattsituation? Man geht ein bisschen hin und her? Oder ist es ein Abnutzungskrieg? Oder verschiebt es sich doch langsam zugunsten von irgendeiner Seite?
Das ist im Moment sehr schwer zu sagen. Also es ist tatsächlich ein Abnutzungskrieg und das russische Kalkül geht natürlich davon aus, dass auch die westliche Militärunterstützung für die Ukraine abnehmen wird. Man tut im Moment auch davon profitieren, dass im Westen viel darüber diskutiert wird, ob jetzt ein russischer Angriff auf einen NATO-Staat bevorsteht. Und das bindet natürlich auch militärische Ressourcen in den NATO-Staaten selber. Und jeder Euro, der in die Nationalverteidigung geht, ist möglicherweise ein Euro, der nicht in die militärische Unterstützung der Ukraine geht. Und das spielt natürlich letztlich auch im Kreml in die Hand.
Wie ernst muss man das nehmen, den möglichen Angriff auf einen anderen NATO-Staat?
Im Moment hat Russland weder die finanziellen noch die militärischen Ressourcen, um nochmal einen neuen Krieg anzufangen. Wir sehen auch, dass Russland als militärische Macht überall auf der Welt an Autorität verloren hat. Besonders deutlich sieht man das zum Beispiel in Aserbaidschan, wo ursprünglich ein Verbündeter war von Russland und wo der Machthaber jetzt sehr autoritär vorgeht, vor allem auch gegen Armenien. Aber man sieht auch, wie hilflos Russland ist in Syrien, in Kuba, in Venezuela. Da hat Russland überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Handlungen durchzuführen. Eine andere Frage ist natürlich, eben, was mit nicht-militärischen Mitteln passiert. Und da sehen wir, dass die russische Destabilisierung schon in vollem Gang ist. Ich denke da vor allem an Georgien und Moldau.
Sie haben jetzt gerade gesagt, die russische Armee ist auf vielen Fronten ein bisschen hilflos. Wie hilflos ist sie in der Ukraine? Beziehungsweise wie stark ist sie noch?
Ja, ein Problem, das die russische Armee hat, ist natürlich die Tatsache, dass der Kreml bis heute der Ukraine den Krieg nicht erklärt hat. Es ist nach wie vor offiziell eine Militäroperation. Und eine der wichtigsten Konsequenzen von dieser Definition ist die Tatsache, dass Russland keine Generalmobilmachung durchführen kann. Es hat ja Teilmobilmachung im September 2022. Dort hat man 300'000 Soldaten mobilisiert in Russland. Und das hat aber eine absolute Schockwelle durch die russische Gesellschaft geschickt. Und der Kreml hat gesehen, dass er sich da auf sehr dünnem Eis bewegt. Und bis heute hat der Kreml davor zurückgeschreckt, eine weitere Mobilmachungswelle auszulösen. Und Russland fehlen dringend Soldaten. Und wir haben alle gesehen, zu was für verzweifelten Aktionen das führt. Eben Russland versucht, Soldaten in Nordkorea, in Afrika zu rekrutieren. Aber das ist natürlich alles nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Und um was geht es an Putin eigentlich noch? Hat sich sein Ziel in den letzten Jahren verändert?
Ja, er hat ja in seiner Erklärung am 24. Februar 2022, wo Russland die Ukraine überfallen hat, gesagt, es gibt im Wesentlichen zwei Ziele. Das eine ist die sogenannte Entnazifizierung vom Kiewer Regime und das zweite sei eine Entmilitarisierung der Ukraine. Die Entnazifizierung ist ein Narrativ, das nie richtig überzeugend war, auch für die russische Bevölkerung. Man hat dann das aufgegeben. In jüngster Zeit ist das allerdings wieder bemüht worden vom Kreml, weil man gesagt hat, eben, wir wollen vor allem einen Regimewechsel herbeiführen in der Ukraine. Man will dort ein Marionettenregime installieren. Die Ukraine soll nicht pro-europäisch sein, sondern man versucht tatsächlich, die Ukraine wieder in Einflussbereich von Russland zurückzuholen. Und man sieht genau, dass das mit der Regierung Zelensky nicht funktioniert. Das andere, die Entmilitarisierung, das ist etwas, wo möglicherweise halb funktionieren wird. Die Europäer und die Amerikaner haben sich ja mittlerweile schon auch eingeladen auf die Forderung, dass die NATO nicht ausgedehnt werden soll auf die Ukraine. Und man redet ja jetzt über Artikel 5 ähnliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine, ohne dass die Ukraine tatsächlich ein NATO-Mitglied wird.
Aber geht es Putin wirklich um die Ukraine? Oder ist es einfach ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen geworden?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und dem Westen ist. Das sieht man daran, dass der Westen ja mit allen Mitteln nicht Kriegspartei werden will. Das hat man schon im ersten Kriegsjahr gesehen, oder, wo der Zelensky verzweifelt danach geschrien hat, dass der Westen den Himmel über der Ukraine schliessen soll und so eben russische Bomben und russische Flugangriffe hindern soll. Und das haben die westlichen Staaten aber abgelehnt, genau aus dem Grund, weil man ja dann im Falle eines Falles tatsächlich mit westlichen Flugzeugen müsste auch gegen russische Flugzeuge vorgehen. Und das hätte natürlich ein grosses Eskalationsrisiko gehabt.
Jetzt haben sich ja Russland und die Ukraine erst gerade zu Genf getroffen, zu Friedensverhandlungen. Die haben nichts gebracht. Was wäre denn überhaupt aus russischer Sicht ein Sieg? Abgesehen von dem, was Sie jetzt gesagt haben, weil ich glaube, das ist ja wie einfach nicht möglich. Also was wäre wie so eine Kompromisslösung, ein Sieg, und was wäre aus ukrainischer Sicht dann ein Sieg?
Der Putin hat ja im Vorfeld von der Bürgerstock-Konferenz im Sommer 2024 seine Bedingungen klar definiert, was ein Sieg für Russland wäre oder was annehmbare Friedensbedingungen wären. Er hat gesagt, die Ukrainer müssen sich aus diesen Gebieten zurückziehen, wo Russland im Oktober 2022 annektiert hat. Das sind die vier Gebiete Luhansk, Donetsk, Saporischschja und Cherson. Wir wissen, dass Russland die vier Gebiete annektiert hat, ohne sie überhaupt ganz militärisch zu kontrollieren. Dann wird Russland eine Anerkennung von diesen Gebieten als Teil der Russischen Föderation. Russland will eine Aufhebung der Sanktionen. Russland will einen Schutz der angeblich bedrängten russischsprachigen Minderheit in der Ukraine. Und dann will Russland natürlich Straffreiheit für den Angriffskrieg. Und das hat zwei Aspekte. Einerseits will die russische Führung keine gerichtliche Verfolgung durch ein internationales Gericht à la Nürnberg. Und andererseits will Russland natürlich auch keine Reparationen zahlen an die Ukraine für die enormen Schäden, die sie angerichtet haben. Und das wäre ein Sieg aus russischer Sicht. Und Putin hat ja seit 2024 klar gemacht, dass er «whatever it takes» macht, um seine Ziele zu erreichen. Schon 2024 sind ja die Forderungen von Putin zurückgewiesen worden vom Westen mit dem gültigen Argument, dass das im Wesentlichen auf eine Kapitulation von der Ukraine rausläuft.
Also das heisst, es wird noch lange nichts passieren?
Es wird so lange nichts passieren, wie der Putin an der Macht ist. Das ist der eine Aspekt. Wir haben jetzt zur Genüge gesehen, dass der Putin keinen Frieden will. Er will ja nicht einmal einen Waffenstillstand. Und das ist durchaus auch ein Fehler von der chaotischen und inkompetenten Vermittlungstätigkeit von der Trump-Administration. Wir haben ja im Sommer 2025 gesehen, dass der Steve Witkoff ganz offensichtlich einen Verhandlungswille in Moskau hat wollen erblicken, was es keinen gegeben hat. Der Trump hat in seiner üblichen Pfuschdiplomatie einen schnellen Friedensschluss erreichen. Im Sommer 2025 hat er noch gehofft, er könne den Friedensnobelpreis erreichen. Und dann ist es zu dem katastrophalen Gipfel in Alaska gekommen, wo ebenfalls kein Resultat gebracht hat, außer dass der Putin sehr, sehr günstige Bilder für ihn bekommen hat. Der Trump hat ihm buchstäblich den roten Teppich ausgerollt und im russischen Staatsfernsehen hat man das u- und abgespielt. Und Fernsehpublikum sagt, schaut, wir sind wieder jemand, der amerikanische Präsident empfängt unseren Präsident, tut ihm applaudieren und der Trump hat nichts bekommen. Und dann hat der Trump auch noch eine grosse Dummheit gemacht. Er hat sich nämlich von Putin überreden lassen, dass man in den Friedensverhandlungen nicht einen Waffenstillstand zuerst soll anvisieren, sondern dass man direkt auf einen dauerhaften Frieden in Anführungszeichen hier arbeiten soll. Und es gibt natürlich von aussen bisher überhaupt keinen Grund, warum man nicht die Waffen schweigen lassen soll, wenn man tatsächlich ernsthaft an einem Frieden interessiert ist.
Wie stabil ist denn das politische System rund um den Wladimir Putin nach 4 Jahren Krieg noch?
Es ist so, dass viele Mitglieder der Führungseliten im Kreml nicht glücklich sind über den Krieg. Es gibt einen russischen Soziologen, der von der Partei vom 23. Februar 2022 redet. Das ist also der Tag gerade vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Und viele Leute, die eben im Kreml etwas zu sagen haben, sind sehr unglücklich über den Krieg in der Ukraine, weil am Tag voran ist die Welt für sie in Ordnung gewesen. Ihre Kinder haben an ausländischen Universitäten studiert. Sie haben ihre Yachten im Mittelmeer und in der Ostsee gehabt. Sie haben ihre Offshore-Konten gehabt, wo sie haben frei darauf zugreifen können. Und das ist natürlich alles flöten gegangen durch Putin, sein persönliches Abenteuer in der Ukraine. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, dass die Leute, die jetzt ihre Felder vorschwimmen sehen, gegen den Putin eingestellt sind. Das Problem ist, dass sie tatsächlich zu Komplizen geworden sind von Putin. Sie haben seine Entscheidung mitgetragen und sind in dem Sinn jetzt auch gefangen in dieser Situation. Es ist so, dass der Putin natürlich persönlich die treibende Kraft ist hinter dem Krieg. Und wenn der Putin aus irgendeinem Grund irgendwann einmal nicht mehr Präsident sein sollte von der Russischen Föderation, dann ist es nicht wahrscheinlich, dass das System Putin wie ein Kartenhaus in sich zusammengeht. All die Leute sind durch Loyalität aufgestiegen in ihre Machtpositionen. Aber es ist anzunehmen, dass der Krieg wahrscheinlich eingefroren wird, ohne die persönliche Einflussnahme von Putin.
Mhm. Wie nimmt denn die Bevölkerung den Krieg wahr? Dringen da Informationen von außen rein?
Ja, natürlich. Es gibt auch Umfragen, die nach wie vor in Russland durchgeführt werden. Und was wir ja im Westen häufig lesen, ist die Zahl von 70%, wo der russische Militäreinsatz in der Ukraine unterstützt. Das muss man differenzierter anschauen. Wahrscheinlich ist es so, dass es ein ganzes politisches Spektrum innerhalb der russischen Gesellschaft gibt. Und an beiden Enden von der russischen Gesellschaft gibt es etwa 15-20% entschiedene Kriegsgegner und entschiedene Kriegsbefürworter. Und zwischendrin haben wir eine Mehrheit von etwa 60%, die einfach eine graue Masse ist, die völlig desorientiert ist und an und für sich sich komplett ins Privatleben zurückgezogen hat.
Ich möchte noch schnell ein bisschen auf den Selenskyj schauen. Sie haben ja eingängig schon gesagt, er war eigentlich sehr eine heldenhafte Figur, die die Invasion gestartet ist im 22, weil er ist geblieben und er hat für sein Land gekämpft und er ist bis jetzt geblieben, er ist immer noch dort. Aber gleich hat sich seine Rolle irgendwie verändert. Oder wie würden Sie seine Rolle nach 4 Jahren beurteilen?
Ja, ich möchte vielleicht vor 6 Jahren anfangen. 2019 ist ja der Selenskyj gewählt worden als Präsident mit einem Erdrutschsieg. Er hat über 70% der Stimmen bekommen. Und kurz vor dem russischen Überfall ist seine Popularität schon schwer abgesunken auf etwa 30%. Und durch seinen heldenhaften Widerstand ist dann Zustimmung direkt nach dem russischen Überfall auf über 90% durchgeschnellt. Und seither ist sie natürlich kontinuierlich abgesunken, aber hat immer noch einen relativ hohen Wert von aktuell etwa 58%. Das heisst also, die Zustimmung von Zelensky ist relativ hoch. Es gibt auch eine Zustimmung innerhalb der Ukraine für die Tatsache, dass Zelensky das Amt vom Präsidenten immer noch ausübt, obwohl seine Amtszeit 2024 ausgelaufen ist. Und das ist ja auch ein Angriffspunkt, den die Russen gemeinsam mit den Amerikanern bearbeiten. Auch der Trump macht Druck auf den Zelensky, dass es Wahlen soll geben in der Ukraine, obwohl das natürlich extrem schwierig zu organisieren wäre in der jetzigen Situation. Nur schon die Tatsache, dass man 7 Millionen von ursprünglich 42 Millionen Ukrainer im Ausland haben als Flüchtlinge, wie sollen die realistisch ihren politischen Willen ausdrücken können? Aber das ist etwas, wo im Moment im Raum steht. Aber das ist nicht etwas, wo Zelensky tatsächlich gefährlich werden kann. Was ihm gefährlich worden ist, ist natürlich die Korruptionsaffäre, die hochgekocht ist im letzten Jahr. Das hat Zelensky tatsächlich geschwächt. Aber durch ein Bildung von seinem Kabinett hat er das jetzt einigermaßen können auffangen. Und was jetzt auch aufgekommen ist in den letzten Wochen, ist sein Konflikt mit dem ehemaligen Armeechef Saluzhny, der gewissermaßen ins Exil gegangen ist als ukrainischer Botschafter in London, wo sich jetzt auch einigermaßen kritisch äußert über seine Auseinandersetzungen mit dem Zelensky während der 4 Jahre Krieg.
Aber die möglichen Wahlen, gibt es da tatsächlich Kandidaten, die in Frage kämpfen oder sich zur Verfügung stellen für den Posten von Zelensky?
Ja, also da gibt es vor allem eben den ehemaligen General Valery Saluzhny, der über einen enorm grossen Rückhalt verfügt in der ukrainischen Bevölkerung, weil er als militärischer Held auch gilt. Zelensky hat ja kürzlich auch gesagt, er wüsse gar nicht, ob er kandidieren würde als Präsident. Möglicherweise auch aus der Überlegung heraus, dass er natürlich genau die Umfragen kennt, die Saluzhny vor ihm gesächtet bei einer allfälligen Präsidentschaftswahl.
Herr Schmid, vielen Dank für Ihre spannende Ausführung und für Ihre Zeit im Durchblick.
Sehr gerne.
Nach dem Interview habe ich vor allem eine Frage. Endet der Krieg wirklich nur mit dem Ende von Wladimir Putin? Müssen wir bis dahin dem Horror in der Ukraine einfach weiter zuschauen? Was meinst du? Hast du optimistischere Gedanken als ich? Wenn ja, dann schreib mir die doch in die Kommentare. Mein Name ist Jasmin Wernli. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über ein Abo von dir oder 5 Sternchen.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.